Das ist Der Rest ist Geschichte. Und wenn euch Der Rest ist Geschichte gefällt, dann freuen wir uns über eure Stimme. Wir haben uns nämlich beworben beim Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Beste Information beim Publikumspreis. Abstimmen könnt ihr unter deutscher-podcastpreis.de. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr für uns stimmt. So, und jetzt geht's los.
Ja, meine Damen und Herren, Zielfahnder des LKA Niedersachsen haben gestern am Montag, dem 26.02.24 in Berlin, die gesuchte mutmaßliche RAF-Terroristin Daniela Klette festgenommen. Wir sind sicher, dass es sich bei der Festgenommenen um die seit 30 Jahren im Untergrund lebende Daniela Klette handelt. Damit endet diese knapp 9 Jahre andauernde.
Wenn man sich dieses lange Nachleben anschaut, dann sieht man immer wieder, wie schmal eigentlich der Grat ist zwischen der Dekonstruktion dieses Mythos und seiner Fortschreibung. Ja, also das hat man ja jetzt auch bei der Aufregung um Daniela Klette wieder gesehen.
Daniela Klette soll zur linken Terrorgruppe Rote Armee-Fraktion gehört haben. Deren Terror hat die Bundesrepublik über Jahrzehnte in Atem gehalten, bis sich die RAF dann 1998 aufgelöst hat. Jetzt ist sie wieder in den Schlagzeilen, wegen Daniela Klette, der vorgeworfen wird, an Terroranschlägen beteiligt gewesen zu sein, auch an Raubüberfällen auf Geldtransporter und Supermärkte. Im Februar wurde sie gefasst und nun sitzt sie in Untersuchungshaft. Nach 2 Komplizen wird weiter gefahndet. Das ist der Stand Mitte Mai bei der Aufzeichnung dieser Folge. Entführung, Anschläge, Erpressung, Morde, Gerichtsverfahren. Die RAF war eigentlich schon Geschichte. Jetzt ist die Erinnerung an den Terror zurück und auch an die morbide Faszination, mit der die Öffentlichkeit damals die Aktionen und Großfahndungen verfolgte. Was wollte die RAF überhaupt? Wie ist der Linksterrorismus entstanden? Und wie hat er die Bundesrepublik verändert? Darum geht's in dieser Folge von Der Rest ist Geschichte, ein Deutschlandfunk-Podcast. Ich bin Jörg Biesler. Ich habe gehört, dass sogar der Bundespräsident sich bei Ihnen erkundigt hat nach der Geschichte der RAF. Ruft dann jemand bei Ihnen an und sagt, der Herr Bundespräsident hätte gerne eine Stunde Linksterrorismus von Ihnen.
Nein, also der Kontakt lief tatsächlich über E-Mail und das war schon toll, muss ich wirklich sagen. Er hat sich nicht nur eine Stunde Zeit genommen, sondern einen ganzen Vormittag. Und das war sehr offen und auch sehr selbstkritisch, ne? Also die erste Frage war tatsächlich, hätte der Staat anders handeln können damals nach der Schleyer-Entführung? Hätte man unter Umständen sogar nachgeben können?
Das ist Petra Terhoven, Professorin für Zeitgeschichte an der Uni Göttingen. Sie interessiert sich besonders für politische Gewalt im 20. Jahrhundert und hat 2 Bücher über die Geschichte der RAF geschrieben. Also es geht um mindestens 33 Morde an Führungskräften aus Wirtschaft, Politik und Justiz, an deren Fahrern, an Polizisten und amerikanischen Soldaten. Und es geht um Anschläge mit mehr als 200 Verletzten. Es gab eine Geiselnahme in der deutschen Botschaft in Stockholm und die Entführung der Lufthansa-Maschine Landshut durch palästinensische Terroristen, die damit inhaftierte RAF-Mitglieder freipressen wollten. Wir sind drauf gekommen auf das Thema, weil es eine Verhaftung gegeben hat, nämlich von Daniela Klette. Da haben nur noch wenige an die RAF gedacht und plötzlich tauchte die wieder auf und zwar wirklich in Form einer Terroristin, die 30 Jahre lang im Untergrund gelebt hat. Wie ging es Ihnen, als Sie die Nachricht gehört haben von der Verhaftung?
Ja, also ich glaube, das war für uns alle eine riesige Überraschung. Zumal die Umstände ja irgendwie einigermaßen abenteuerlich waren und fast jedes Klischee bestätigten, was man über ja die linksradikale Szene irgendwie haben konnte. Ne? Ausgerechnet in Kreuzberg taucht jetzt diese lang gesuchte Person wieder auf, ne? Aber auf jeden Fall hat sich schon gezeigt, wie stark dieses Thema RAF immer noch präsent ist in unserem Land. Also die RAF ist immer noch die Folie, vor der wir über Terrorismus sprechen. Also sie hat 30 Jahre existiert und ja, viele haben diese Zeit noch selbst erlebt, sich politisch und moralisch an der RAF damals abgearbeitet. Und wer das nicht mehr selbst erlebt hat, ja, der hat irgendwie einen Film zur RAF gesehen oder ein Buch über die RAF gelesen. Also diese Zeit gehört auf jeden Fall so zum Erfahrungsschatz der Deutschen hinzu, zumindest im Westen Deutschlands.
Die Anfänge des Linksterrorismus der RAF liegen in den 60er Jahren in der jungen Bundesrepublik. 20 Jahre nach Ende des Krieges wurde über das, was im Nationalsozialismus passiert ist, vor allem geschwiegen. Dagegen wendet sich die Studentenbewegung, die protestiert gegen die Spießigkeit ihrer Eltern und den Muff unter den Talaren, die Kontinuitäten in Justiz, Verwaltung und Politik. Da sitzen Menschen in Machtpositionen, die da auch schon im Nationalsozialismus saßen. Die Proteste richten sich auch gegen den Vietnamkrieg. Sie fordern eine andere Lehre an den Hochschulen und mehr Mitbestimmung. Während der ersten großen Koalition entsteht eine außerparlamentarische Opposition. Es ist eine aufgewühlte Zeit.
Schließt euch an! Frieden in Vietnam! Win, win, Ho Chi Minh! Win, win, Ho Chi Minh!
Es ist der 2. Juni 1967. Der Schah von Persien, der iranische Herrscher Schah Reza Pahlavi, ist auf Staatsbesuch in der Bundesrepublik. Für die linken Studenten ist er eine verhasste Figur. Sie sehen in ihm einen Despoten, der sein Volk unterdrückt, und eine Marionette der USA, weil die USA zuvor am Sturz des demokratisch gewählten iranischen Premierministers beteiligt waren. Jetzt kommt also dieser Monarch, dieser Schah, zu Besuch in die Bundesrepublik. Die hofiert ihn. Das treibt die Studenten massenhaft auf die Straße.
Die Straße sieht bereits aus wie ein Schlachtfeld. Zwischen der Polizei und den Demonstrierenden kam es bereits zu mehreren Handgreiflichkeiten.
Am Abend empfängt West-Berlin den Schah mit einer Opernaufführung.
Das, meine Damen und Herren, ist die Begrüßung der etwa 500 Studenten, die auf der gegenüberliegenden Seite des Einganges der Deutschen Oper Berlin hinter den Sperrgittern der Polizei stehen und vor diesen Sperrgittern eine doppelte Reihe von Polizisten. Der Schah ist eben vorgefahren. Sein Wagen wurde unter das Überdach der Oper gefahren, damit ihn die Eier und die Tomaten, die hier geworfen werden, nicht erreichen.
Während der Schah in der Deutschen Oper eine Vorstellung von Mozarts Zauberflöte genießt, eskaliert draußen die Situation. Die Polizei treibt die Studenten vor der Oper auseinander. Es gibt Handgemenge, die Polizei prügelt auf Demonstranten ein und lässt auch prügelnde Schah-Anhänger gewähren. Auch der Student Benno Ohnesorg gerät in das Gemenge. Er ist an diesem Abend zum ersten Mal in seinem Leben auf einer Demonstration. In dem Durcheinander zieht einer der Polizisten seine Dienstwaffe und schießt. Die Kugel durchbohrt Benno Ohnesorgs Kopf. Abgefeuert hatte sie Kriminalobermeister Karl-Heinz Kuras, der sich dafür später vor Gericht verantworten muss, aber freigesprochen wird. Nach der Wende kam heraus, dass Kuras Stasi-Mitarbeiter war. Es gibt aber keine Belege dafür, dass er im Auftrag geschossen hätte. Der Schuss aber hallt lange nach. Ein hilfloser Student stirbt, erschossen von der deutschen Polizei, die sich auf die Seite eines Herrschers stellt, der sein Volk brutal unterdrückt. So sehen das viele in der Studentenbewegung. Die Bundesrepublik ist für sie auf der falschen Seite. Ihr und ihren Institutionen kann man nicht vertrauen. Den Tod von Benno Ohnesorg nennen sie einen politischen Mord.
Dieses Datum ist natürlich ein Schlüsseldatum für die Studentenbewegung in unserem Land gewesen. Und ist ja in der Tat auch von vielen als eine große Zäsur wahrgenommen worden. Da wird ein unbewaffneter Student von einem Polizisten erschossen. Und nicht nur das, vorher sind wiederum unbewaffnete DemonstrantInnen Opfer von wahren Prügelorgien der sogenannten Jubelperser gewesen, die den Staatsgast, den Schah von Persien, damals begleitet haben in West-Berlin. Die deutsche Polizei hat sich entweder beteiligt an den Prügeleien oder hat sozusagen dabei zugesehen. Und trotzdem stand am nächsten Tag in der Bild-Zeitung: Stoppt den Terror der Jungroten jetzt. Ne? Also da fand dann tatsächlich eine Opfer-Täter-Umkehr statt. Und das war für alle, die dabei waren oder die eben auch in Kontakt mit der Studentenbewegung, mit der West-Berliner Szene waren, natürlich ein unglaubliches Ereignis, ne? Was dann eben die Studentenbewegung ganz stark getriggert hat. Dieses Ereignis ist dann eben auch zur Legitimierung von Gegengewalt in Anspruch genommen worden. Also die kleine Schwester der RAF, die weniger bekannte, das ist ja die Bewegung 2. Juni. Und da ist dieses Datum ganz dezidiert zur Selbstbezeichnung instrumentalisiert worden, um zu zeigen, dass der Staat zuerst geschossen hat. Ja, also das haben die Mitglieder dieser Gruppierung so formuliert. Trotzdem ist das natürlich eine Instrumentalisierung dieses Datums gewesen. Ne? Und wie immer bei Selbstdeklarationen von TerroristInnen ist mit diesen offiziell bekundeten Motiven nicht schon alles über die tatsächlichen Motive der Gruppe gesagt. Ja? Also ich würde meinen, dass der Schritt zum Linksterrorismus dann eben sehr, sehr stark, ja, also ein identitäres Projekt eigentlich zu bewerten ist. Man hatte in diesen Jahren um 1968 so eine Identität entwickelt eines Möchtegern-Revolutionärs und an dieser Identität wollte man sozusagen festhalten. Ne? Man darf ja auch nicht vergessen, dass der Linksterrorismus in unserem Land natürlich Teil einer Nachgeschichte des Nationalsozialismus ist. Daran würde ich immer festhalten. Ich glaube, man versteht dieses Phänomen RAF und Bewegung 2. Juni nicht ohne die Folie Nationalsozialismus.
Der Soziologe Heinz Bude hat untersucht, wie die Generation der Studentenbewegung, die man später die 68er genannt hat, gedacht hat. Die Gegenwart in der jungen Bundesrepublik, sagt er, mit dem Schweigen zum Nationalsozialismus und zur eigenen Schuld, erlebten sie als große Lüge.
Und das ist, glaube ich, der Kern, den diese Generation ausmacht, die dann zu etwas ganz Wahnsinnigem führt. Nämlich, dass sie dann der Meinung waren, wir werden jetzt die Lüge dieser Gesellschaft platzen lassen. Das heißt, wir werden etwas tun, was niemand erwartet hat. Wir werden nämlich sagen, dass alles scheiße hier ist.
Die Gewalt, die die Protestierenden auf der Straße erfahren, zum Beispiel am 2. Juni beim Schar-Besuch, führt in der Studentenbewegung, die sich als die bessere Bundesrepublik versteht, zu Wut. Macht kaputt, was euch kaputt macht, heißt das dann 1969 in einem Lied der Band Ton, Steine, Scherben.
Was sicherlich stimmt, ist, dass Teile der linken Szene in unserem Land das gleiche Feindbild hatten wie die RAF, ne? Nämlich das Establishment, den postfaschistischen oder möglicherweise auch schon wieder protofaschistischen Staat. Und da hat die RAF ja sehr geschickt eigentlich in diese Karte sozusagen gespielt, ne? Hat sozusagen immer versucht, sich als Teil der politischen Linken zu inszenieren, als Avantgarde der politischen Linken. Aber wen sie tatsächlich vertreten hat, das ist mit Sicherheit nur ein sehr, sehr kleiner Bruchteil der linken Szene gewesen.
Man kann die Geschichte der RAF als Geschichte der Eskalation erzählen. Es beginnt mit Gewalt gegen Sachen. Der 2. April 1968 war der Tag, an dem aus Protest Gewalt wurde. In der Nacht zum 3. April 1968 ruft Gudrun Enslin bei der Deutschen Presseagentur an. Sie ist Germanistikstudentin, Pfarrerstochter und Mutter eines kleinen Sohnes. Sie sagt in etwa folgende Sätze.
Gleich brennt es im Kaufhof und bei Schneider. Wenn Sie sich dafür interessieren, dann kann ich Ihnen sagen, dass das ein politischer Akt ist.
Zusammen mit Andreas Bader und zwei weiteren Komplizen hat Gudrun Enslin vorher im Kaufhaus Schneider und im Kaufhof an der Einkaufsstraße Zeil in Frankfurt am Main Brandsätze deponiert. Benzingefüllte Plastikflaschen mit Gaszündern und batteriebetriebenen Reiseweckern. In der Nacht zünden sie. Es brennen Spielwaren und Sportartikel, eine Umkleidekabine und ein Schrank. Verletzt wird niemand. Und die Täter sind schnell gefasst.
Schon zwei Tage später führte eine Anzeige zur Verhaftung von vier Verdächtigen.
Unter ihnen eben Gudrun Enslin und Andreas Bader, die später die Rote Armee-Fraktion mitgründen sollten. Mit der Brandstiftung wollen sie protestieren gegen den Vietnamkrieg. Die USA unterstützen dort den Süden des Landes gegen den kommunistisch regierten Norden. Dieser Krieg ist für viele damals ein Symbol für Ungerechtigkeit und die Unterdrückung der sogenannten Dritten Welt durch den Westen. Der Widerstand gegen den Vietnamkrieg war ein zentrales Anliegen der Studentenbewegung.
Ja, also das ist ein ganz wichtiges Datum in unserem Kontext. Also dieser Kaufhausbrand sollte im Grunde die Rhetorik der radikalsten Vertreter der Studentenbewegung in die Praxis übersetzen. Also das war tatsächlich der Schritt in die Aktion. Um das zu verstehen, muss man ein bisschen nochmal weiter zurückgehen ins Frühjahr 1967, also noch vor dieses Schicksalsdatum 2. Juni. Da hat es nämlich ein ziemlich widerliches Flugblatt der Kommune 1 gegeben, also dieser libertär-politischen, linksradikalen Polit-WG, damals in West-Berlin, zu der Fritz Teufel gehörten, zu der Rainer Langhans gehörten. Und in diesem Flugblatt rief man als Reaktion auf einen verheerenden Kaufhausbrand in Brüssel dazu auf, auch in der Bundesrepublik Kaufhäuser in Brand zu setzen, um, so hieß es in diesem Flugblatt, das knisternde Vietnam-Gefühl auch nach Deutschland zu holen. Also da verband sich Konsumkritik der radikalen Linken mit der Kritik am Vietnamkrieg. Tatsächlich gab es dann einen Prozess gegen die Verfasser dieses Flugblattes, also gegen Fritz Teufel und Rainer Langhans. Die beiden wurden dann aber freigesprochen mit der Begründung, dieses Flugblatt sei ganz eindeutig als Satire zu verstehen. Aber 2 Wochen nach diesem Freispruch haben dann eben Andreas Bader, Gudrun Enslin, Thomas Proll und Horst Söhnlein tatsächlich ernst gemacht. Also haben tatsächlich die Aufforderung, diesen Appell, dieses Flugblatts in die Tat umgesetzt. Also das ist natürlich irgendwie ja ein starkes Symbol gewesen. Ne? Man wollte sich quasi an die Spitze, an die Avantgarde der radikalen Studenten stellen. Und das hat eben erstaunlicherweise relativ gut funktioniert. Wobei es weniger die Tat als solche war, die dann die Urheber bekannt und prominent gemacht hat, als vielmehr der Prozess, der dann im Oktober 68 geführt worden ist. Denn der Prozess, der eben ein riesiges Medienevent gewesen ist, der schweißt dann im Grunde die Kaufhaus-Brandstifter mit den Promis aus der Studentenbewegung zusammen. Daniel Cohn-Bendit, Ulrike Meinhof und wie sie alle heißen.
Radikal, das ist das Adjektiv der Stunde. Die Brandstiftung im Kaufhaus soll mit einer noch nie dagewesenen Aktion die Gesellschaft aufrütteln. Gudrun Enslin sieht sich damit auf der richtigen Seite der Geschichte.
Und ich werde mich, deshalb sage ich das, niemals damit abfinden, dass man nichts tut. Ich habe dem Richter gesagt, ich weiß, warum Sie sagen, man kann nichts tun, weil Sie nichts tun können wollen. Aber ich will etwas getan haben dagegen.
Die Rhetorik ist die der Antifaschisten, die nach den Erfahrungen des Nationalsozialismus nie wieder untätig sein wollen, wie es viele Deutsche in der NS-Zeit waren. Gudrun Enslin ist überzeugt davon, dass die junge Bundesrepublik schon wieder auf dem Weg in den Faschismus ist und dass die Gesellschaft mit Konsum ruhig gestellt werden soll.
Die Leute in unserem Land und in Amerika und in jedem westeuropäischen Land, die müssen fressen, sie müssen fressen, um nicht auf die Idee zu kommen, nachzudenken, das und was wir zum Beispiel mit Vietnam zu tun haben. Ne? Und ich weiß nicht, ich kann nicht glauben, dass der Tag irgendwann mal ausbleibt, dass die Leute satt haben, nur satt zu sein, dass sie den Selbstbetrug satt haben, zu glauben, all die schönen Lebensmittel für den Lebenszweck zu halten. Ne? Wunderbar, mir gefallen Autos auch, mir gefallen auch alle Sachen, die man in Kaufhäusern kaufen kann. Aber wenn man sie kaufen muss, damit man nicht zu Bewusstsein kommt, dann ist der Preis, den man dafür zahlt, zu hoch.
Im Oktober 1968 beginnt vor dem Frankfurter Landgericht der Prozess gegen die Kaufhausbrandstifter. Er ist ein Medienereignis, das hat Petra Terhoven eben schon gesagt. Und er macht nicht nur die Brandstifter, sondern auch deren Verteidiger bekannt. Den späteren SPD-Innenminister Otto Schily und Horst Mahler, der dann später zur extremen Rechten wechselte und wegen Volksverhetzung verurteilt wurde. Die Angeklagten, die scheinen sich sehr wohl zu fühlen im Gerichtssaal. Sie treten provozierend auf, rauchen dicke Zigarren, lachen viel. Andreas Bader trägt Sonnenbrille und er stellt zur Schau, dass Gudrun Enslin und er ein Paar sind. Ein Paar, das es allen anderen zeigt und die Welt verändern will, auch mit Gewalt.
Wenn man sich Andreas Bader anschaut, Das war letztlich sozusagen für ihn mit Sicherheit ein Ego-Trip, ganz klar. Es ging aber eben auch darum, den Köpfen der Studentenbewegung zu demonstrieren, dass dieses ganze Gelaber und Geschwätz auf Dauer zu nichts führt. Dass man eben tatsächlich zur Praxis, zur Aktion übergehen solle. Wir machen jetzt endlich mal was. Wir zeigen euch Schwätzern, was irgendwie Sache ist. Das ist quasi von diesem Ego-Trip aus meiner Sicht im Grunde gar nicht wirklich zu trennen. Man sieht das ja dann auch bei dem Prozess. Da legen die Angeklagten tatsächlich einen sehr großen Wert darauf, wie sie rüberkommen als Angeklagte. Ne? Man weiß von Gudrun Enslin, dass sie sich modische Outfits hat besorgen lassen, um eben besonders cool rüberzukommen. Ne? Also das ist schon auch eine große Inszenierung gewesen.
Cool und anders wollen die Angeklagten rüberkommen. Aber nicht nur aus Eitelkeit, auch um sich abzusetzen vom konservativen Establishment.
Man sollte diesen Prozess auch nicht entpolitisieren. Also es kam nicht nur auf die Inszenierung an, sondern es kam schon auch darauf an, was da politisch gesagt wurde. Und gerade Gudrun Enslin wurde im Grunde so als Gegenbild zur nationalsozialistisch kompromittierten Generation inszeniert und hat eben auch selber da sehr viel dazu beigetragen, so rüberzukommen. Ne? Dabei hat sicherlich auch ihr protestantisches Elternhaus eine Rolle gespielt. Auch ihr Vater hat im Grunde in diese Kerbe geschlagen, auch öffentlich damals.
Ja, ich habe die letzten paar Tage des Prozesses miterlebt. Die Richter haben sich der Motivsuche eigentlich nicht gestellt. Es war auch irgendwie zu ungewisser Boden, nicht? Und haben sich wesentlich doch zurückgezogen aufs juristische Handwerk.
Der Vater von Gudrun Enslin war das, der Pfarrer Helmut Enslin. Wie ist das diskutiert worden? Also jetzt innerhalb der Studentenbewegung, aber auch innerhalb der Öffentlichkeit, da gab es ja schon auch Sympathien.
Ja, also die Sympathien resultierten dann vor allen Dingen aus dem relativ hohen Urteil, was Ergebnis dieses Prozesses gewesen ist. Die haben 3 Jahre Zuchthaus bekommen, die Täter. Es war eben eine menschengefährdende Brandstiftung. Die Richter sind damit am unteren Rand des Strafmaßes geblieben, das für menschengefährdende Brandstiftung vorgesehen war. Aber für viele Exponenten der Studentenbewegung sah es eben so aus, als ob eben jetzt die eigenen Leute mit einem unglaublich harten und repressiven Urteil im Grunde abgeurteilt werden sollten. Und das löste dann eben leider entsprechende Solidarisierungseffekte aus, die dann im Grunde auch später in den 70er Jahren immer wieder reaktualisiert wurden von der RAF.
3 Jahre Zuchthaus verhängt das Gericht schließlich gegen Gudrun Enslin, Andreas Bader und die beiden anderen Angeklagten. Als das Urteil im November 1969 rechtskräftig wird, tauchen Bader und Enslin unter. 6 Monate später wird Andreas Bader in West-Berlin gefasst und inhaftiert. Seine anschließende gewaltsame Befreiung aus der Haft, die gilt als Geburtsstunde der RAF. Beteiligt ist jetzt auch die Journalistin Ulrike Meinhof, die einen Recherchebesuch bei Bader vorgetäuscht hatte. Jetzt gehen die Anführer erneut in den Untergrund und wollen sich vorbereiten auf einen bewaffneten Kampf in einem Palästinensercamp in Jordanien. Ziel ist es, die Massen zu mobilisieren und eine soziale Revolution auszulösen. Ulrike Meinhof rechtfertigt sich so:
Wir sind engagiert für diejenigen, die sich versuchen zu befreien von Terror und Gewalt. Und wenn ihr ein anderes Mittel als das des Krieges ihnen nicht übrig bleibt, dann sind wir für ihren Krieg.
Die Revolution wollten sie. Kann man sagen, wie die aussehen sollte, wenn sie Wirklichkeit geworden wäre?
Nein, also die RAF hatte keine positive Vision von einer gerechteren Gesellschaft. Sie war destruktiv, also das Bestehende sollte weg. Natürlich hat man sich im marxistisch-leninistischen Kontext sozusagen verortet, aber diese Form von Zukunftsentwurf war der RAF tatsächlich immer fremd. Also sie ist letztlich immer selbstreferenziell geblieben. Also es ging im Grunde um die Protagonisten selbst. Es war ein identitäres Projekt. Also im Grunde wurde dann schließlich auch die Gewalt selbst moralisiert. Der Kampf selbst wurde moralisiert. Also er wurde zum Selbstzweck, völlig unabhängig davon, ob er eine mehr realistische Methode war, um ein spezifisches politisches oder gesellschaftliches Ziel zu erreichen. Das ist das eigentliche Problem des RAF-Terrorismus aus meiner Sicht.
Nachdem Ulrike Meinhof zur Gruppe gestoßen ist, wird die nun auch Bader-Meinhof-Bande genannt. Nach der Rückkehr aus Jordanien in die Bundesrepublik startet die Gruppe 1972 die sogenannte Mai-Offensive.
Dieses 13-geschossige Hochhaus des Springer Verlags liegt mitten in der Hamburger City und im Mitteltrakt des 8-geschossigen Hauptgebäudes hat sich...
In Hamburg, Heidelberg und Augsburg explodieren Bomben. Die Ziele sind staatliche Institutionen, amerikanische Militäreinrichtungen und der Axel Springer Verlag. Es gibt Tote und Verletzte. Die Fahndung unter Hochdruck hat schnell Erfolg. Die gesamte Führungsriege der RAF wird gefasst. Die Inhaftierten wollen mit Hungerstreiks durchsetzen, dass sie den Status von Kriegsgefangenen bekommen. Holger Mainz stirbt an den Folgen. Draußen in der Studentenbewegung gibt es Solidarisierungs- und Sympathiebekundungen mit den Inhaftierten.
Die frühe Zerschlagung der Gruppe durch die Polizei ist letztlich am Ende entscheidend für die Langlebigkeit der RAF gewesen. Also im Juni 1972 dachten im Grunde alle, der Spuk ist vorbei. Also alle dachten, dass der Linksterrorismus in der Bundesrepublik eine vorübergehende Episode bleiben würde. Aber nichts falscher als das, denn die Inhaftierten haben eben überhaupt nicht im Sinn, jetzt irgendwie aufzugeben, sondern sie wollen weiterkämpfen in der Haft und inszenieren sich eben jetzt als Opfer des Staates. Und das hat eben einfach eine entscheidende Wirkung auf die linke Szene, also vor allen Dingen die radikalen Teile der linken Szene, weil man einfach dieses Bild des repressiven Staates, der die Gefangenen, die ihm eben jetzt, die jetzt in seiner Gewalt sind, vernichten will. Dann kommen also diese ganzen Schlagworte Isolationsfolter, Vernichtungshaft in den politischen Diskurs. Das ist eine Legende mit realen Wurzeln, denn gerade am Anfang waren die Haftbedingungen etwa für Ulrike Meinhof tatsächlich sehr, sehr hart. Aber letztlich war der Kampf mit dem eigenen Körper über die Hungerstreiks immer ein Druckmittel, um die Gegenseite zu erpressen, um also eine innere Front im Gefängnis aufrecht zu erhalten. Und tatsächlich gibt es ja dann auch so etwas wie einen RAF-Märtyrer. Holger Mainz opfert sich sozusagen. Er überlistet seinen behandelnden Arzt in Wittlich in der Justizvollzugsanstalt, der natürlich eigentlich darauf achten soll, dass der Hungerstreik nicht lebensbedrohlich wird. Aber Mainz stirbt ausgerechnet am 9. November 1974. Und dieser Tod triggert im Grunde dann die nächste Generation der RAF. Also dann entwickelt sich so etwas wie ein Mitleidsterrorismus vor diesem Hintergrund. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der zu häufig vergessen wird. Also diese Selbstreferenzialität eben auch.
Schon die Vorbereitung des Prozesses gegen die RAF-Führung ist ein Medienereignis. Die Inhaftierten bekommen viel Besuch und schaffen es, über geschmuggelte Nachrichten die Terrorgruppe auch aus dem Gefängnis zu führen. 1974 besucht sogar der Philosoph Jean-Paul Sartre Andreas Bader während des Hungerstreiks in der Haft. Man erhofft sich Aufmerksamkeit und Sympathien. Aber Sartre soll auf der Rückfahrt gesagt haben: Was für ein Arschloch, dieser Bader. 1975 wird der Prozess eröffnet.
Bitte Platz zu nehmen. Wir setzen die Sitzung fort. Der Angeklagte Bader wird vom weiteren Ablauf des heutigen Verhandlungstages ausgeschlossen. Er hat trotz Abmahnung durch Zwischenrufe gestört.
Gegen Bader, Enslin und die anderen Angeklagten fällt 1977 das Urteil. Ulrike Meinhof hatte sich da bereits in ihrer Zelle erhängt. Außer Otto Schily war nun auch Christian Ströbele unter den Verteidigern, der spätere stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag. Nach der Verurteilung der ersten Generation der Rote Armee-Fraktion versucht eine zweite, die inhaftierten Genossen freizupressen. 1975 dringen sie in die deutsche Botschaft in Stockholm ein und nehmen Geiseln. Kurz zuvor hatte so eine Geiselnahme tatsächlich funktioniert. Die Bewegung 2. Juni hatte den Berliner CDU-Politiker Peter Lorenz gekidnappt und die Bundesregierung sich schließlich entschlossen, ihn gegen inhaftierte Terroristen auszutauschen. Doch diesmal bleibt die Regierung hart. Die Geiselnahme in Stockholm endet in einem Blutbad. Die Terroristen töten zwei Diplomaten, auch zwei RAF-Leute sterben. Die Gefangenen werden nicht befreit. Zwei Jahre später dann der nächste Versuch mit der Offensive 77 oder Big Raushole. Später nannte man diese Phase den Deutschen Herbst, der beginnt aber eigentlich schon im Frühjahr mit dem Mord an Generalbundesanwalt Siegfried Buback. Dann wollen die RAF-Terroristen den Chef der Dresdner Bank, Jürgen Ponto, entführen. Als der sich wehrt, erschießen sie ihn. Und dann die Entführung von Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer.
Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Der Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer ist offenbar entführt worden.
Wie die deutsche Presse. Am Abend der Entführung meldet sich Bundeskanzler Helmut Schmidt im Fernsehen zu Wort.
Während ich hier spreche, hören irgendwo sicher auch die schuldigen Täter zu. Sie mögen in diesem Augenblick ein triumphierendes Machtgefühl empfinden. Aber sie sollen sich nicht täuschen. Der Terrorismus hat auf die Dauer keine Chance.
11 inhaftierte Terroristen will die RAF im Austausch gegen Hans-Martin Schleyer freipressen. Es folgen 44 Tage Ausnahmezustand. Das Bundeskriminalamt startet eine beispiellose Fahndungsaktion. Tausende Wohnungen werden durchsucht, Millionen Flugblätter verteilt. Die RAF schickt der Bundesregierung eine Tonbandaufnahme mit der Stimme Schleyers.
Umso mehr erfolgen.
Und in den Zeitungen sind Fotos, die die RAF von Schleyer aufgenommen hat. Im Unterhemd sitzt der Arbeitgeberpräsident da. In den Händen hält er ein Schild mit der Aufschrift Gefangener der RAF. Ein Bild, bei dem man weinen möchte. Mit dieser Schlagzeile macht die Bild-Zeitung Auflage.
Ihre Entschlossenheit kann nach der Ermordung von Buback und von Ponto nicht in Zweifel gezogen werden.
Die öffentliche Meinung war in furchtbarem Zustand in diesen Wochen. Das ist kein Zitat von mir, sondern es ist tatsächlich ein Zitat von Helmut Schmidt, das er gegenüber seinen englischen Amtskollegen Callaghan gebracht hat. 67% der Bundesbürger haben bei Umfragen in dieser Zeit die Wiedereinführung der Todesstrafe für Terroristen befürwortet. Das war der höchste Wert in der Geschichte der Bundesrepublik. Bei vielen Politikern gingen Schreiben ein mit Forderungen nach Kastration oder Vergasung oder summarischen Erschießungen der inhaftierten Terroristen. Also eine fürchterliche Atmosphäre war das letztlich in der Öffentlichkeit. Ne? Auch der Staat hat markig reagiert, indem er etwa das Kontaktsperregesetz durchgepusht hat in dieser Zeit. Damit waren Personen, die unter Terrorismusverdacht einsaßen, tatsächlich jetzt isoliert von der Öffentlichkeit. Also jetzt wurde die sogenannte Isolationsfolter tatsächlich praktiziert vom Staat. Und für den Staat war eben auch, oder für die Bundesregierung war eben auch klar, dass man nicht nachgeben würde. Ne? Man hat auf Zeit gespielt, man hat versucht, Schleyer zu finden. Und man hat das auch durchgehalten, nachdem dieses Lufthansa-Flugzeug mit immerhin 87 Menschen an Bord entführt worden ist.
4 palästinensische Terroristen entführen am 13. Oktober 1977 die Lufthansa-Maschine Landshut. Sie unterstützen die RAF im internationalen Guerillakampf und drohen damit, die Passagiere zu töten, wenn die RAF-Häftlinge nicht freikommen. Nach einem dramatischen Irrflug landet die Maschine schließlich in Mogadischu, der Hauptstadt von Somalia. Die Entführer töten den Piloten. Nach 5 Tagen stürmt eine deutsche Spezialeinheit, die GSG 9, das Flugzeug.
In einer 7-minütigen Blitzaktion haben Antiterrorkämpfer des Bundesgrenzschutzes heute Nacht die Geiseln des gekaperten Lufthansa-Flugzeuges befreit und die 4 Terroristen erschossen.
Die Meldung hören auch die RAF-Häftlinge in Stammheim. Am nächsten Morgen werden sie tot in ihren Zellen gefunden. In das angeblich sicherste Gefängnis des Landes hatten sie Waffen geschmuggelt. Am nächsten Tag liegt die Leiche von Hans-Martin Schleyer im Kofferraum eines Autos. Dieser 19. Oktober 1977 war ein Einschnitt in der Geschichte der RAF.
Also ein Drittel der Leute, die an dieser Offensive 77 beteiligt waren, legen eben nach dem Deutschen Herbst tatsächlich die Waffen nieder. Sie verstecken sich dann erstmal in Paris. Und dann kommt eine ganz überraschende Wendung letztlich zustande. Also ein Mitglied der Bewegung 2. Juni, die inzwischen fusioniert hat mit der RAF, die hat gute Kontakte zur Stasi. Und die Stasi bietet dann tatsächlich an, diese Ausstiegswilligen aus der RAF aufzunehmen. Das passiert dann tatsächlich und diese Leute werden dann, ja, wenn man so will, auf DDR-BürgerInnen umgeschult.
Was war das Interesse der DDR daran?
Also ich würde meinen, tatsächlich eine noch effektivere Kontrolle als sonst schon. Also die DDR hat die Bewegungen der deutschen Linksterroristen immer sehr intensiv verfolgt und kannte sich teilweise besser mit den Dingen aus als die westdeutschen Nachrichtendienste. Also das ist ganz erstaunlich. Und jetzt hoffte man natürlich, ja, auf diese Art und Weise noch mal näher an die Leute ranzukommen und das Geschehen noch mal intensiver zu kontrollieren.
Aber man kann ja nicht sagen, dass politisch die DDR was Ähnliches sich vorgestellt hat wie die RAF.
Nein, also der eigentliche Kitt zwischen diesen sehr ungleichen Partnern war das Feindbild BRD. Das ist das Interesse, was quasi beide Seiten hatten, also der Bundesrepublik größtmöglich zu schaden. Und das Geschehen in den 80er Jahren ist dafür auch symptomatisch. Man hat ja nicht nur einfach die Ehemaligen aufgenommen in der DDR, sondern man hat auch die noch Aktiven aufgepäppelt, immer mal wieder zwischendurch. Man hat ihnen sogar militärische Trainings angeboten auf ostdeutschem Territorium. Also Christian Klar hat offenbar tatsächlich mal eine Ausbildung an der Panzerfaust gemacht in der DDR. Also von daher, dieses Feindbild BRD hat diese ungleichen Partner zusammengeschweißt.
Der Terror der RAF endet nicht mit dem Deutschen Herbst. Er geht jahrelang weiter mit Bombenanschlägen und Morden und mit einer dritten Generation von Terroristen, die seit den 80er Jahren die RAF führt. Zu der gehört mutmaßlich auch die jetzt festgenommene Daniela Klette.
Ich meine, letztlich hat ja dann diese sogenannte dritte Generation einigermaßen autistisch weiter gemordet.
War das nur noch der Staat und wir?
Wir wissen ja weniger über diese dritte Generation als über die erste und über die zweite. Viele Morde sind nicht aufgeklärt. Andererseits wird das in der Öffentlichkeit auch manchmal übersteigert, dieses Nichtwissen. Das ist auch kein totales Mysterium. Es gibt ein ganzes Buch über diese dritte Generation von meinem Kollegen Alexander Straßner. Und ja, wenn man etwas über sie sagen will, dann muss man zunächst festhalten, dass sie deutlich professioneller agiert hat als frühere RAF-Generationen. Deswegen eben auch diese vielen Fehlschläge der Ermittler. Aber trotzdem finde ich immer, dass man die Unterschiede zwischen diesen sogenannten Generationen eben auch nicht überbetonen sollte. Also es gab auch in der dritten Generation immer noch einen sehr engen Bezug auf die Inhaftierten. Vor allen Dingen auf Brigitte Mohnhaupt und Christian Klar, die eben beide seit 1982 inhaftiert waren. Und ja, ideologisch ja, hat man eben immer noch von sich behauptet, man sei antiimperialistisch, was de facto eben vor allen Dingen antiamerikanisch bedeutete.
Am 20. April 1998 geht bei der Nachrichtenagentur Reuters ein Schreiben ein. Die RAF verkündet ihre Selbstauflösung.
Vor fast 28 Jahren, am 14. Mai 1970, entstand in einer Befreiungsaktion die RAF. Heute beenden wir dieses Projekt. Die Stadtguerilla in Form der RAF ist nun Geschichte.
Ja, also das ist in der Tat ein Kuriosum. Und diese Erklärung vom 20. April, Klammer auf, Führers Geburtstag, Klammer zu, ist schon auch wirklich ein interessantes Dokument, ne? Da steht ja erstmal drin, wir stehen zu unserer Geschichte. Ganz dezidiert. Also es ist kein selbstkritisches Dokument, sondern ganz im Gegenteil. Der Mythos vom heroischen antifaschistischen Widerstand wird aufrechterhalten.
Die Terroristinnen und Terroristen aber schweigen weiter über Taten und Täter. Bis heute sind Morde ungeklärt und auch, wie die letzten Stunden der Opfer verliefen. Das ist für die Angehörigen eine schwere Belastung, dass diese Unsicherheit bleibt.
Die Angehörigen können einfach nicht abschließen mit dieser Vergangenheit, solange so viele Fragen unklar sind. Ja, wobei ich da eben tatsächlich vor allen Dingen die Fahnder und den Staat in der Pflicht sehen würde. Ich meine, natürlich, es gibt dieses enorme Aufmerksamkeitsgefälle zwischen Tätern und Opfern. Wir wissen wenig über die Opfer, wir wissen sehr viel über die Täter, zumindest der ersten Generation. Da muss man natürlich sagen, dass das bei der RAF vielleicht besonders eklatant ist, dieses Gefälle, aber dass das lange Zeit eben doch auch typisch für die Geschichte des Terrorismus insgesamt war, diese Täterfixierung, ne? Dass man einfach immer den Fokus darauf gesetzt hat, dass man die Täter verstehen muss und dass man die Täter unschädlich machen muss und dass man sie bestrafen muss und von ihrem Tun abbringen muss. Ich würde meinen, dass dieses Gefälle zwischen Tätern und Opfern inzwischen abgenommen hat. Und ich glaube, dass das eine positive Entwicklung ist. Aber trotzdem, ne, es ist auch keine ungebrochene Erfolgsgeschichte, weil wir ja beim Linksterrorismus letztlich immer noch so eine Zweiklassengesellschaft der Opfer vor uns haben. Ne? Es gibt eben die Leute, die schon vor der Tat prominent waren. Allen voran Hans-Martin Schleyer, aber sicher auch Siegfried Buback oder Jürgen Ponto sind da zu nennen. Aber es gibt eben auch sehr, sehr viele unbekannte Polizeibeamte, Personenschützer, ganz normale Bürger, die letztlich von den Terroristen so als Kollateralschäden akzeptiert wurden, die im Grunde gar keine Rolle spielten. Und das ist natürlich fatal, ne? Dass sich im Grunde unser kollektives Gedächtnis an den Relevanzkriterien der RAF immer noch orientiert.
Ohne den Nationalsozialismus und das Schweigen danach, die teilweise Kontinuität der Mächtigen, hätte es die RAF wahrscheinlich nicht gegeben. Die Wut war groß und sie wurde gesteigert, weil der Staat dieser Wut mit Gewalt und ohne Gesprächsbereitschaft begegnete. Dutzende Tote und Hunderte Verletzte hat der Kampf gekostet. Sie wurden Opfer der fehlenden Aufarbeitung der NS-Zeit, einer fehlenden demokratischen Kultur und der Eitelkeit einiger Linker, die glaubten, je radikaler sie gegen das System vorgehen, desto cooler sei das. Und die dann irgendwann nicht mehr aufhören konnten, als es schon gar nicht mehr um die Frage ging, wie das Land mit seiner Vergangenheit umgeht. Im Grunde folgten beide Seiten noch immer den falschen deutschen Tugenden, die das Land schon im Nationalsozialismus in die Katastrophe gestürzt hatten. Kadavergehorsam und eisernes Festhalten auch an falschen Entscheidungen. Wie mein Opa damals gesagt haben soll, was wir Deutsche anfangen, bringen wir auch zu Ende. Warum eigentlich? In der nächsten Folge von Der Rest ist Geschichte geht's ums Supranationale, um die Geschichte der europäischen Einigung.
Schumann ist derjenige, der die Initiative ergreift und eben am 9. Mai diese berühmte Pressekonferenz gibt und sagt, wir wollen eine europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl gründen. Und da soll auf jeden Fall Frankreich und die Bundesrepublik Deutschland rein. Und wer noch hinzukommen möchte, der kann das tun.
Dank für diese Folge an die Historikerin Petra Terhofen, an Robert Hausburg für Regie und Produktion und an Monika Dittrich für Recherche und Redaktion. Wenn es euch gefallen hat, dann bewertet uns gern und empfehlt uns weiter und meldet euch gern auch, wenn ihr Themen habt, über die ihr gern mehr wüsstet. Schreibt uns an derrestistgeschichte@deutschlandfunk.de. Ich bin Jörg Biesler. Tschüss. Aber stopp, noch nicht ausschalten. Wir wollen euch gern noch einen neuen Podcast empfehlen. In der DLF-Audiothek findet ihr jetzt Unboxing News. Jeden Tag packen die Kolleginnen und Kollegen eine Nachricht aus, ordnen ein und liefern Hintergrund. Hier ein kleiner Vorgeschmack.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News.
Jeden Tag passiert so viel.
Im Iran ist die Zahl der Hinrichtungen stark angestiegen.
Russland hat wieder Energieanlagen in der Ukraine angegriffen.
Und manchmal wird's auch einfach zu viel.
Deshalb packen wir bei Unboxing News jeden Tag ein aktuelles Thema aus.
Wir schauen uns an, was das für einzelne Menschen bedeutet.
Wie gefährlich ist es zum Beispiel, Hilfsgüter in die Ukraine zu liefern?
Das kann jeden Moment der Luftalarm losgehen.
Warum sollte uns ein Rechtsruck in Europa interessieren?
Dann werden wir ein ganz, ganz anderes Europa erleben.
Wir liefern euch aber nicht nur persönliche Perspektiven auf ein Thema, sondern ordnen das Ganze auch für euch ein.
Massenproteste sind noch keine Bewegung.
Und fragen uns auch, was machen wir denn jetzt damit?
Wie viele Waschbären müssten wir denn essen?
Sie müssten auf jeden Fall wahrscheinlich mehr als die Hälfte fangen, um da irgendwie einen Effekt zu haben.
Wir sind Rahel Klein und Ilka Knigge und das ist Unboxing News.
Jeden Tag ein Thema.
Mit persönlichen Perspektiven.
Am besten abonniert ihr Unboxing News sofort, damit ihr keine Folge verpasst.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de, in der DLF-Audiothek-App und überall da, wo es Podcasts gibt.